ERF Plus. Das Gespräch.
Mein Name ist Stefan Loss und mein Gast im Studio ist heute Katharina Weck. Sie ist Sozialpädagogin, lebt mit ihrer Familie bei Berlin und sie hat jetzt ein Buch veröffentlicht, der Titel Der Chemoritter am Küchentisch, das Jahr, in dem unsere Familie Krebs bekam. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Der Titel klingt ziemlich lapidar und irgendwie fröhlich, Der Chemoritter am Küchentisch. Ist das nicht ein bisschen zu locker für so ein Thema? Es geht ja um Leukämie.
Überhaupt nicht. Wir haben in der Zeit lockere Zeiten gehabt, in der Zeit der Behandlung, der Chemotherapie. Der Chemoritter am Küchentisch soll quasi ausdrücken, dass es Alltag ist. Also, dass man Chemoritter, ich weiß gar nicht, ob ich schon einsteigen soll, wird die Chemo quasi genannt, die Kinder bekommen, weil man Kindern unter 8, unser Sohn war damals 5, schlecht erklären kann, was Chemo bedeutet und warum das auch alles andere platt macht und warum ein Medikament, was sie heilen soll, so schwer zu vertragen ist, beziehungsweise so viele Nebenwirkungen hat. Und wir Eltern haben das dann immer so erklärt, dass das kleine Chemoritter sind, die in den Körper kommen und dass die aber nicht besonders helle sind. Die kommen rein in den Körper und machen quasi alles platt. Die haben den Auftrag nicht richtig verstanden, sind so ein bisschen plump, vielleicht auch ein bisschen dicklich und die machen alle Krebszellen platt, aber leider auch den Rest im Körper. Und so haben die Kinder viel besser verstanden, was da passiert und warum sie so geschwächt sind, obwohl ja eigentlich diese Chemoritter was Gutes tun. Und genau, und der Küchentisch ist einfach symbolisch für unseren Alltag. Der saß nämlich mit mehrere Jahre lang.
Das heißt, dass diese Krankheit, also dass Leukämie bei euch lange Zeit oder längere Zeit ein Teil des Alltags gewesen ist und das drückt der Titel eigentlich auch aus.
Genau, ne? Das, genau.
Wenn ich das richtig weiß, im Frühjahr 2017, da hat dein 5-jähriger Sohn Phileas die Diagnose bekommen, Leukämie, Blutkrebs. Kam das komplett aus heiterem Himmel oder war das irgendwas, was sich irgendwie schon angekündigt hatte damals?
Ja, es hat sich schon angekündigt, dass es Leukämie ist. Das hat uns kalt erwischt. Also das haben wir nicht geahnt. Aber es ist schon so, dass so ab Anfang des Jahres zu merken war, dass er immer wieder Infekte hatte und auch schwächer war und immer mal wieder Fieber. Aber das ist genau so Januar, Februar, März. Wer Kinder hat, kennt das. Da sind die Schnoddernasen immer anwesend quasi. Und deswegen, also wir haben jetzt nicht, oder wir gehören auch nicht zu den Eltern, die das Gefühl haben, hier läuft eine Nase, oh Gott, das mag Krebs sein. Sondern wir haben das halt immer wieder behandelt und ihn begleitet und ihn zu Hause gelassen. Was uns aber komisch vorkam oder auch mir als Mutter war, dass das so lange war und dass er sich auch vom Wesen veränderte. Also ich kann das gar nicht so richtig benennen. Das ist, glaube ich, so etwas, was man zwischen Mutter und Sohn, was da so existiert. Ich habe gemerkt, der wird anders. Irgendwas ist. Aber das hätte auch sein können, dass das die Kita ist, dass der gerade einen Entwicklungsschub macht.
Klar, in dem Alter.
Total. Dass er hat auch mal Schmerzen in den Beinen gehabt, vor allen Dingen nachts. Dann haben wir gedacht, das ist wahrscheinlich ein Wachstumsschübe. Also so erstmal in der Kategorie haben wir uns
und
bewegt.
Irgendwann war da der Tag, Blutuntersuchung und der Arzt, wie ist die Situation gewesen? Der Arzt sagt dann, steht dann für euch vor dir und sagt, ihr Sohn hat Leukämie.
Ja, also er stand nicht vor mir, ich habe mit ihm gesprochen. Wir waren 2 Wochen davor mehrere Male bei unserem Kinderarzt und der hat es auch nicht vermutet. Der hat verschiedene Sachen auf dem Schirm gehabt, aber sich da auch nicht festlegen wollen. Es gab so einen Moment, wo ich mal wieder da war und gesagt habe, der hat immer Fieber, ich kann das und jetzt ist der Bauch irgendwie komisch. Ich kann das nicht so richtig benennen. Und er gesagt hat, okay, dann kommen Sie nächste Woche vielleicht nochmal. Und ich ihn dann angeguckt habe und gesagt habe, es stimmt hier was nicht. Und daraufhin hat er gesagt, okay, wir machen jetzt hier ein großes Blutbild. Das machen wir bei Kindern total ungern. Ich habe dann auch gemerkt, warum. Das war nämlich total, unser Sohn wusste gar nicht, was hier passiert. Nadel im Arm.
Ach so, da wird richtig viel Blut
abgenommen. Ja, und ich guckte immer nur den Schlauch an und war völlig entsetzt, dass das sein darf. So, also ich habe schon verstanden, warum der Arzt so lange gezögert hat. Und die Blutergebnisse habe ich dann am Telefon erfahren. Da bin ich gerade bei meiner kleinen Schwester gewesen. Die hatte ein Kind gekriegt. Und ich hatte mir vorher gesagt, diese 2 Stunden, ich war schon völlig wahnsinnig. Ich habe gemerkt, es stimmt hier was nicht. Aber diese 2 Stunden wollte ich bei meiner Schwester verbringen, ihren Sohn begrüßen. Und als ich auf dem Wochenbett sitze und sie den kleinen Jungen stillt, klingelt mein Handy und der Kinderarzt ist dran. Und ich gehe ins Nebenzimmer und bin schon, also ich habe ab da schon gar nichts mehr richtig wahrgenommen, weil ich wusste, jetzt kommt irgendwas. Und er hat dann so ein bisschen drumherum geredet und hat gesagt, das könnte pfeiferisches Drüsenfieber sein oder halt eine bösartige Bluterkrankung. Und ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich habe gesagt, was ist denn das? Was soll denn? Und er so, Leukämie. Und in dem Moment, ich habe mich so an so eine Ecke im Zimmer gedrückt, weil ich die ganze Zeit dachte, meine Schwester ist hier. Die hat gerade ein Kind gekriegt vorgestern. Das darf die nicht wissen. Und habe dann nur genickt und versucht, ganz tough und tapfer zu sein, absurderweise. Und er hat gesagt, wir können sofort ins Krankenhaus kommen zu seiner Kollegin und die klärt es quasi ab. Oder wir warten bis Montag, also es war Freitag. Und dann war für mich klar, nee, das machen wir jetzt sofort. So, und ich hatte kurz überlegt, ob ich meiner kleinen Schwester das verheimlichen soll. Und habe dann aber in dem Moment gemerkt, irgendwas, was ist denn hier los? Hier tropft was. Und dann gucke ich mich so an, gemerkt, ich war total, mir liefen die Tränen. Und meine kleine Schwester ist jemand, der mich sehr gut kennt. Ich muss ihr das sagen. Und ich habe dann wirklich, ich bin an ihr Bett gegangen und habe gesagt, Lara, die vermuten, Filias hat Krebs. Ich muss jetzt ins Krankenhaus. So, mein Mann informiert, der hat unseren Sohn gepackt und wir haben uns dann quasi getroffen.
Es fällt dir heute noch schwer, das zu erzählen, oder?
Definitiv.
Ja. Wie war denn, nochmal aufs Medizinische zurück, wie war denn die Perspektive für deinen Sohn damals?
Es legt sich, wie gerne bei Krebs, niemand fest. Also niemand sagt, das ist krass, aber das kriegen wir hin. Sondern die haben gesagt, die Chancen der Heilung sind viel größer als noch vor 4 Jahrzehnten. Auch in den 50ern hat man so die Erkrankten noch in so ein Zelt gepackt und ganz von Viren ferngehalten. Also die haben uns sehr schnell im Krankenhaus ermitteln wollen, ihr Sohn darf zwar keine Kita mehr besuchen, auf keinen Geburtstag, auf keinen Spielplatz und kein Schwimmen. Also wir durften nirgendwo hin, wo viele Menschen waren. Sie sind vollkommen isoliert, aber er muss jetzt auch nicht in so einem Zelt leben und dürfen nur mit Mundschutz zu ihm. Also da hat sich viel getan. Die Forschung ist sehr weit gekommen. Also auch gerade Deutschland ist ein großer Forschungsort für Leukämie-Erkrankungen. Aber was auch klar war, die Behandlung, dadurch, dass die Leukämiezellen so mutieren und also die Zellen an sich sind gar nicht böse, sondern die machen halt alles platt, alles andere. Deswegen stirbt man auch relativ schnell. Ich habe mal gefragt, wie lange hat er das denn schon? Ja, immer, weil ich als Mutter einschätzen wollte, habe ich was übersehen? Und die haben gesagt, naja, höchstens 12 Wochen. Und zum Zeitpunkt der Diagnose war der voll mit Krebs, wirklich bis unter die Nasenspitze war der voll mit Zellen. Und das waren auch die Schmerzen in den Beinen. Und also er hat nachts ganz viel geweint. Der Arzt meinte, ja klar, weil die Krebszellen gegen die Gelenke gedrückt haben. Ihr Sohn ist wirklich voll, wir müssen sofort anfangen. Und hätte er nicht behandelt werden können, dann wäre er auch wirklich binnen weniger Wochen gestorben. Also das ist klar. Aber die Forschung hat viel getan. Und man kann es behandeln, aber dadurch, dass die so different sind, die Zellen, knallen die Kinder voll mit allen. Es gibt nicht eine Chemoform, sondern der hat wirklich alles gekriegt, was es gibt. Und die bombardieren von allen Seiten. Und das haben sie nicht so klar gesagt, aber es war schon im Gespräch klar, das wird jetzt ganz, ganz, ganz hart. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er das überlebt, ist da. Das wird die Zeit zeigen. Aber jetzt können wir ihnen gar nichts versprechen.
Aber was klar war, definitiv, das hast du eben schon angedeutet, der kann nicht mehr in die Kita und nicht ins Schwimmbad. Das heißt, in eurem Leben wird sich definitiv was verändern. Du hast 2 Leitsätze formuliert damals, das hast du in deinem Buch auch geschrieben. Erstens, wir schaffen das und zweitens, wir bleiben dieselben. Warum war es dir so wichtig, das so zu formulieren in so einer Situation?
Ich glaube, das war tatsächlich einfach ein Resilienzfaktor von mir. Das ist so eine Art, ich bin so ein Typ, wenn es kacke ist, dann sortiere ich mich und gucke, wo geht's lang. Und das war so, das war auch nicht überlegt, das war kein lang ausgearbeitetes Konzept oder so, sondern das war etwas, was ich aus dem Bauch heraus gefühlt habe, dass der Krebs uns nicht klein kriegt. Also die laute und sehr extrovertierte Familie, die wir sind, mit dem wuseligen Alltag, aber der vielen Liebe, die da drin ist, es bleibt. So, das war einfach so, das erste, was ich gedacht habe.
Also das kann der Krebs uns nicht nehmen.
Genau.
So nach dem Motto, also egal was passiert, aber die zwei Pfosten, die haue ich jetzt mal ein.
Total. Und auch Filias hat da wahnsinnig gut mitgemacht, ohne dass ich ihm das erzählt habe. Intuitiv war da auch wirklich, der wurde so, also wir waren von der Diagnose an ungefähr 4 Wochen im Krankenhaus, also wirklich stationär 4 Wochen mit einem 5-Jährigen. Das war echt heftig und der war eigentlich die meiste Zeit an so einen Infusionsständer angeschlossen.
Das heißt, den wir immer auch nicht so laufen.
Also hat er gemacht, ne? Deswegen. Ja. Also er war quasi derselbe. Also er ist da trotzdem über die Station geflitzt wie ein Verrückter. Es gibt dann so 3 Räder und so. Und ich musste halt immer mit so diesem Infusionsständer hinterher, damit dieser Schlauch nicht rauskommt, damit er nicht ausgerissen wird. Und ich habe gemerkt, super, wir waren sehr authentisch. Wir haben erzählt, was er hat. Wir haben erzählt, was es macht. Also wir haben ihm auch nichts verheimlicht, weil er ein Kind ist was sehr, den kann man gut kognitiv erreichen. Also es war schon immer eine Erziehungsart von uns. Es stand gar nicht zur Debatte zu sagen, das kriegen wir jetzt hin. Also wir haben das zwar kindlich mit Chemoritter und natürlich auf kindgerechte
Art
und
Weise. Aber nichts verheimlicht in dem Sinne.
Überhaupt nicht. Wir haben auch gesagt, das ist etwas, woran man sterben kann. Und das ist ein Grund gewesen, warum er kooperiert hat. Weil Kinder haben überhaupt keinen Bock, 10-mal am Tag Tabletten zu nehmen.
Ja, haben wir ja schon als Erwachsene. Vor allem, wenn sie den Eindruck haben, sie werden irgendwie verarscht von den Erwachsenen. Dann geht gar nichts mehr.
Richtig, genau. Also für ihn war wichtig, bei ganz vielen Punkten, weil er wirklich, also er musste körperlich so unfassbar viel über sich ergehen lassen und hat auch oft keinen Bock. Und wenn ich dann nochmal argumentiert habe und ihm erklärt habe, was die Alternative ist, nämlich, dass er stirbt, dass die Chemozellen sich vermehren und gewonnen haben. Das war dann immer so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, ich finde es scheiße, aber ich mach's.
Wie hat sich das Leben für dich verändert? Du sagst gerade, du bist deinem Sohn auf der Kinderkrebsstation mit dem Infusionsständer hinterhergerannt. Das klingt ja noch nach einem lustigen Bild, aber so diese erste Begegnung mit Kinderkrebsstation, mit dem stationären Aufenthalt, wie war das für dich?
Der Horror. Absoluter Horror. Also wir wurden an dem Tag, als wir da aufgenommen wurden, nachdem der Kinderarzt angerufen hat, gebeten. Also es folgten ganz, ganz viele Untersuchungen und es zeichnete sich schon ab. Niemand sagte was. Alle dachten noch, vielleicht ist es eine bakterielle Infektion. Also so die Hoffnung blieb. Aber wir wurden dann gebeten, auf die Station 31i zu gehen. Und mein Mann hat dann Sachen für unseren Sohn geholt. Und ich bin alleine mit ihm hoch. Der war völlig fertig. So, ich habe ihn dann getragen. Und ich gucke so. Und das war so mit Milchglas, also Folie verklebt. Und nur so unten konnte ich gucken. Und dann so, kein Zutritt für Kinder unter 14 Jahren. Und ich so, sind wir falsch? Und dann lese ich das Schild Kinderonkologie. Und in dem Moment checke ich überhaupt, wo wir hier gelandet sind. Und ich habe diese Station betreten und ich sehe schnell alles. Ich habe die Mutperlen gesehen, die da hingen. Die werden so aufgefädelt von Kindern pro Punktion, pro Chemo, pro. Also man kann quasi das ganze Leid an diesen Kugeln ablesen. Ich habe die Werbung für die Krankenhausclowns gesehen und habe gedacht, brauchen wir alles nicht. Ich will das hier nicht. Ich gucke mir das noch nicht mal in Dokumentationen an, wenn es um Kinder mit Krebs geht, weil das einfach, wir sind hier falsch. Also ich habe wirklich, so ganz absurd, obwohl ich wusste, das stimmt, habe ich gedacht, wir gehören hier nicht hin. Unser Alltag ist nicht perfekt, wir sind nicht perfekt, ich bin absolut herausgefordert, aber nee, Krebs ist, das gehört da nicht zu. Mm-mm.
Du erzählst ein bisschen darüber, wie das euer Leben durcheinander gebracht hat. Du hast deinen Beruf aufgegeben. Mhm. Wie sah denn dann dein Alltag aus? Also hat sich dann alles um diesen Krebs gedreht letzten Endes?
Ja, ich war auf einmal eine Pflegekraft. Das mag ich überhaupt nicht. Also ich bin überhaupt kein Typ, der gerne Verbände wechselt. Das hat mich auch nie interessiert, das Medizinische. Und auf einmal hing ich total in dieser Welt und musste ständig den Katheter, die Einstichstelle desinfizieren und die Wunden versorgen und Filias halten, wenn er sich übergeben hat. Und also die Medikamente stellen, alles mit Handschuhen anfassen, die Chemo zerteilen. Ich war eine Krankenschwester auf einmal.
So schnell kann sich das ändern.
Ja.
Du schreibst in deinem Buch, die Krankheit deines Sohnes hatte auch etwas Positives. Sie hat auch eine Ruhe in die Familie gebracht. Alltagssorgen spielten plötzlich keine Rolle mehr. Das ist jetzt was ganz Seltsames, was man, glaube ich, von außen kaum so empfinden kann. Kannst du das mal beschreiben?
Ja, was sich wahrscheinlich auch widersprüchlich anhört. Dazu muss ich ein bisschen quasi die Brücke schlagen von dem, wir bleiben dieselben, zu dieser Aussage hin, dass meine Alltagssorgen quasi nicht mehr präsent waren. Also es hat nämlich über den Sommer ziemlich gut geklappt, dieselben zu bleiben. Und ich dachte fast so, das geht auf, das Konzept. Aber es gab dann schon im Sommer so einen Einbruch, wo ich gemerkt habe, boah, das ist echt, wir haben ja noch einen zweiten Sohn, der war damals 2, Mio, und den gab es ja auch noch. Und ich hatte dann den Alltag morgens ins Krankenhaus fahren, Chemo geben lassen, zurückfahren, Mio von der Kita holen, im Laufschritt, Filias sitzt im Auto, übergibt sich. Also das habe ich dann so ein paar Wochen durchgemacht, habe gemerkt, das geht überhaupt nicht, das funktioniert gar nicht. Dann hat Filias durch die Chemo immer wieder Fieber gekriegt, beziehungsweise natürlich nicht durch die Chemo, sondern durch das kaputte Immunsystem. Und die Aussage des Krankenhauses war, wir müssen unmittelbar, wenn wir merken, er hat Fieber, sofort in die Notaufnahme. Und das haben wir unzählige Male gemacht. Aber wir haben 2017 waren wir über die Hälfte des Jahres stationär im Krankenhaus. Also es kam immer noch dieses Drama nachts dazu, dieses wir müssen jetzt sofort, weil sonst ist ganz knapp so. Und ich habe gemerkt, das funktioniert so nicht. Und habe trotzdem festgehalten am, wir bleiben dieselben, wir holen uns ein bisschen Hilfe. Wir haben dann einen Einzelfallhelfer geholt und meine Eltern sind ganz viel da gewesen, meine Schwiegereltern. Und im Herbst fing aber Filias dann an zu wackeln. Und der hat ganz viel Cortison gekriegt und das hat ihn, ich würde sagen, depressiv gemacht. Das ist echt...
Mit 5 Jahren.
Richtig. Und das, also als ich gemerkt habe, der fängt jetzt an, auch körperlich war der, der sah dann auch schon, also die Haare sind ganz lange geblieben. Der hatte dann so Seifenstrohhaare, aber die sind halt nicht ausgefallen. Aber man hat schon gemerkt, irgendwas ist komisch mit dem Kind. Und auch optisch, also der, sein Gesicht wurde immer verzerrter. Ich habe den irgendwann gar nicht mehr richtig erkannt. Und als er dann anfing im Herbst, der ist dann irgendwann nicht mehr aufgestanden, beziehungsweise nur noch zum Essen. Hat wahnsinnig viel gegessen. Ich dachte, der platzt irgendwann als Nebenwirkung vom Cortison. Und das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bleibe hier absolut nicht dieselbe. Das funktioniert nicht. Das ist, also bis zu dem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich denke, ich bin hier die Mutter, die irgendwie alles regeln kann und die ihren Sohn retten kann. Ich kann hier absolut nichts. Und das hat mich richtig, also ich schreibe auch in dem Buch, das ist wie ein Faustschlag, ich muss kotzen. Das war so entwurzelnd, zu merken, ich kann den begleiten, ich kann immer aufstehen, ich kann immer da sein, ich kann immer seinen Kopf halten, aber über sein Leben kann ich nicht entscheiden, sondern das macht Gott. Puh, das hat sich irgendwie echt, nicht irgendwie, sondern es hat sich ganz schlimm angefühlt und trotzdem im selben Moment habe ich das Gefühl gehabt, oh, okay, ich muss das gar nicht. Und dann, da kommt dann quasi der Frieden rein. Aber ich brauchte diesen Moment, um zu merken, lass los, Katharina. Was nicht bedeutet, dass ich nicht gekämpft hätte weiterhin. Aber ich habe quasi meine Hände geöffnet und gesagt, okay, ich habe es verstanden. So, es gibt ein Lobpreislied, da heißt es, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Und das habe ich auf einmal kapiert. Das habe ich nicht nur immer so weggesungen, weil das so schön war, sondern ich habe kapiert, egal was du mir gibst und was du mir nimmst. Wenn du uns einen Sohn nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Puh, okay. Dann war ich viel wütend, wahnsinnig viel geweint und verflucht und war dankbar, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dachte, du weißt, wie das ist, wie sich diese Scheiße anfühlt. Deswegen bin ich ja so dran geblieben, weil ich gedacht habe, ey, wärst du nicht gestorben, ne, dann wäre das jetzt hier wahrscheinlich zu Ende für mich. Aber du bist so allein gewesen. Ich habe ja noch ganz viele Leute um mich herum, ganz viele liebe Menschen, die mich stützen. Und du warst allein und du weißt es. Und dann kam quasi, um auf die Frage zurückzukommen, diese Wende, dass ich gemerkt habe, boah, es breitet sich hier gerade ein Frieden aus und eine Dankbarkeit auch für. Ich war dann wirklich, also dieses, was auch alle gerne leben wollen, Achtsamkeit, im Moment bleiben, im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, das musste ich tun. Also ich habe tatsächlich in dem Moment, wenn wir zusammen waren, als Familie, in unserem Haus, in unseren Betten, da habe ich nicht drüber nachgedacht, oh Gott, die muss ich noch machen nachher oder so, sondern ich habe gedacht, geil, alle liegen. Wir liegen hier, oder wir liegen alle in einem Bett. Und wenn Filias Sachen dreckig gemacht hat, habe ich nicht gedacht, oh Mann, ey, Filias, die Hose habe ich doch gerade erst gewaschen. Und ich habe gedacht, geil, dein Körper ist lebendig. Und deswegen wasche ich diese Hose verdammt nochmal gerne.
Aber es war für dich eine echte Grenzerfahrung, so wie du das erzählst.
Total.
Also du bist an deine Grenzen gekommen?
Ich war da lange drüber. Also auch an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe ihn nicht in der Hand, das war... Unfassbar. Ich habe gemerkt, auch keine Ressource, keine Resilienzfaktoren. Ich habe so viele davon. Es greift nichts Menschliches mehr. Meine Mutter, die ich immer angerufen habe, wenn es kacke war, also die hat wirklich ein heißes Ohr wahrscheinlich schon gehabt. Ich habe gemerkt, sie hilft mir nicht mehr. Das ist wie ins, wirklich ins, also ich, wie in so einem Film. Das ist, als wenn der Boden sich auftut, man fällt und fällt und fällt und denkt, was ist los?
Dein Gottesbild hat sich ziemlich dramatisch verändert in der Zeit, habe ich so den Eindruck. Also das, was du so erzählst, wenn du auf einmal merkst, boah, das, was damals passiert ist, Jesus am Kreuz, dieses Leid und diese Schmerzen, das ist ja was, wo ich jetzt, was ich jetzt vielleicht auch ganz anders sehe. Glaubst du anders seitdem?
Das klingt so groß, aber es hat sich mit Sicherheit etwas verändert in dem Blick auf den christlichen Glauben, in dem Blick auf diese Welt. Also für mich ist klar, auch jetzt, wo die schlimmste Zeit vorbei ist, dass diese Welt einfach schlecht ist. Das fängt mit Adam und Eva an. Also einfach so diese Geschichte. Hier ist einfach Krieg und hier ist die Sünde und hier ist Krankheit und das Leid. Und auch so der, das hatte ich vorher überhaupt nicht. Ich lebe total gerne und bin auch voll gerne hier auf der Welt. Und in der Zeit, wo es so schlimm war, habe ich gedacht, der Himmel. Also ich hatte so richtig so eine Himmelssehnsucht, habe ich das genannt, ohne Suizidgedanken. Also ich wollte nicht sterben, aber ich habe irgendwie, also ich habe das gedacht, da hat er keine Schmerzen mehr. Also auch so zu denken und auch nicht mehr zu verlangen, durch meinen Glauben heilt uns Gott. Also ich habe so viele, so viele gut gemeinte Sätze gehört von Christen, von Nichtchristen, aber vor allen Dingen von Christen, dieses Gott wird euch bewahren, Gott schenkt euch Heilung. Und ich habe dann, je nachdem, wer mir gegenüber saß, habe ich so ein bisschen abgewogen, aber ich habe dann auch ehrlich gesagt, woher weißt du denn das? Nichts weißt du. Ob Philia stirbt, das kann mir keiner sagen. Ich bin jeden Tag auf dieser Station und ich sehe Kinder, die haben die gleiche Erkrankung wie Philias. Die begleite ich, die sind ständig auf unserem Zimmer und die sterben. Ich komme wieder und die sagen mir, Natascha ist gestern gestorben an dieser Krankheit. Erzähl du mir nicht, dass Gott Heilung gerade schenkt. Nein, der begleitet uns und daran glaube ich. Also ich habe wirklich, und das habe ich vorher nicht gehabt, dadurch, dass ich so am Boden war, habe ich die Gegenwart Gottes gespürt. Also es gab mehrere Situationen, wo ich gemerkt habe, ach, das meinen die Leute. Ohne jetzt spirituell zu sein oder zu sagen, boah, das war ganz heftig, sondern es gab Momente, wo ich gemerkt habe, boah, das tut ihm gerade mega weh. Der sieht mich sitzen und sieht meine Verletztheit und sieht, wie ich kämpfe und sage, es tut mir leid, Katharina, ich habe dich echt lieb. Und weil das passiert, der Grund ist nicht, dass mir das egal ist. Im Gegenteil, ich bin die ganze Zeit bei dir. Und es gab viele, 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 viele Momente, die ich auch im Buch benenne, wo er mir gezeigt hat, bitteschön, das an diesen Menschen hier zeige ich dir, ich begleite dich. Also ich habe das gespürt.
Aber du hast dich ja auch dafür entschieden letzten Endes. Es gibt ja auch einige Menschen, die sagen, aufgrund so einer Krankheit, ich glaube jetzt nicht mehr an Gott, weil das funktioniert für mich anscheinend nicht. War das mal eine Option für dich, zu Gott zu sagen, nee, glaube ich nicht mehr?
Nee. Nee. Also für mich war klar, ich muss mich ja beschäftigen. Ich habe dann, als ich auch gemerkt habe, das Menschliche kann mich hier irgendwie nicht mehr so richtig halten, beziehungsweise nicht gerade das jetzt, habe ich Leute gesucht, oft in Büchern. Also ich habe ganz viel gelesen, meistens tote Menschen. Ich habe ganz viel Dietrich Bonhoeffer in der Zeit gelesen, die Briefe aus dem Gefängnis, weil ich so wissen wollte, wie hat er das gemacht? So, der hat irgendwann geahnt, die Nazis, die bringen ihn um und das haben die richtig eklig gemacht. So, also es war mir oft, wusste ich vorher gar nicht. Und der hat so gekämpft. Also er hat sich auch entschieden und es gab auch Scheißzeiten, aber der hat mir so geholfen, das Gute quasi zu sehen. Der hat sich dann so gefreut über irgendwie Erinnerung, also er hat dann so Erinnerungen, erst dann so durch irgendein Lied von also Mozart gegangen. Das fand ich total bemerkenswert. Und er schreibt es so, man denkt die ganze Zeit, er hört das. Und dann sagt er, und das war alles in meinen Gedanken. Ich so, oh Gott, der ist im Knast. Und der spielt das gerade so durch und sagt, ach Mensch, Mama, das war so schön. Heute Morgen war ich hier mit Mozart quasi. Und das habe ich so verinnerlicht. Und es hat mich so geprägt in meiner Denkweise. Ähnlich wie die Autorin Anne Voskamp. Die hat auch ein Buch geschrieben, 1000 Geschenke heißt das, das hat mir Gott auch so hingelegt, das Buch, bitteschön. Das habe ich über den Winter gelesen und die hat ein Konzept entwickelt, also ein Dankestagebuch zu schreiben. Die wollte auf 1000 Gifts, also 1000 Dankeschöns quasi kommen, 1000 Geschenke. Und hat dann wirklich alles so aufgeschrieben. Und sie hat das Eucharisteo genannt, also quasi das Dankesgebet. und hat wirklich so sich dazu gezwungen, immer das so mitzutragen, Seifenblasen in der Sonne, warme Kinderhände im Nacken, so. Und das fand ich total beeindruckend und ich habe gemerkt, boah, an den dunkelsten Tagen finde ich sogar mindestens fünf Sachen, die total gut sind, für die ich dankbar bin, wie verrückt irgendwie, so den ganzen Tag habe ich ein kotzendes Kind und dennoch kann ich sagen, das Handtuch war so weich oder so, wo ich das so, also, ne, das ist ein bisschen überspitzt, wo ich den Mund abgeputzt habe und das fand ich beeindruckend und dann geht sie in ihrem Buch noch weiter und das ist auch Inhalt meines Buches geworden, nicht nur für das Gute Eucharistio dankbar zu sein, sondern auch für das Schlechte, also dankbar für das Leid. Das klingt super absurd.
Es gibt von Bonhoeffer ein Zitat, das mich schon länger begleitet. Da sagt er so sinngemäß, wenn Schmerz und Leiden für dich noch was Feindliches sind in deinem Leben, dann kannst du daran erkennen, dass du den Frieden Gottes noch nicht hast. Mhm. Da würdest du auch zunicken. Finde ja. Ich immer noch einen ganz starken Satz.
Super. Und das ist genau auch das, du hast gefragt, was hat mein Glauben verändert? Genau das, dass ich daran auch glaube. Ich unterschreibe das. Also wenn er jetzt hier säße, würde ich sagen, Mensch Dietrich, das hast du aber schön zusammengefasst.
Hast du schön gemacht. Ja, aber es ist doch irgendwie krass, dass gerade durch solche heftigen Erfahrungen, ich meine, Bonhoeffer hat es nicht erlebt, ihr habt die Geschichte mit eurem Sohn, dass dadurch du bist dazu gekommen zu kapitulieren, also mit deiner eigenen Idee, wie ich Leben gestalte. Und das hat dich zu einer ganz anderen Art zu glauben geführt. Muss das immer so sein?
Es wäre verrückt, wenn ich ja sagen würde. Weil würde mich jemand fragen, Katharina, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du dich für diesen Weg entscheiden, würde ich immer nein sagen. Würde ich immer sagen, nein, unser Sohn muss durch sowas nicht gehen, damit ich so eine Erkenntnis habe. Aber ich denke, dass ein Ausnahmezustand und gerade einer, der so lange anhält, einen dazu zwingt. Und es ist ein Geschenk, in solchen Momenten nicht zu verbittern und zu vergrämen und zynisch zu werden. Und ich würde das niemandem vorwerfen. Ich habe auch wirklich, ich bin Sozialpädagogin und habe so viele Geschichten schon gehört. Und obwohl ich sehr empathisch bin, bin ich manchmal nicht mitgekommen. Und ich verstehe jetzt so viel besser, warum Menschen so handeln und warum Menschen so verletzende Dinge tun, weil ihr Herz so hart geworden ist. Und es ist ein Geschenk, wenn man Leid erfährt, das so zu verarbeiten, beziehungsweise sich so zu öffnen und zu sagen, okay, ich glaube an einen Gott. Ich versuche nicht menschlich zu denken. Menschlich würde ich denken, Urlaub ist geil, einen schönen Ort zu haben, wo man sich wohlfühlt. Umso älter ich werde, umso schöner finde ich Natur. So, also die Kinder sind glücklich und gesund. Das sind so Kategorien, so denken wir Menschen. Aber diese Kategorien, die gibt es gar nicht mehr für mich in meinem Leben. Die gibt es auch jetzt nicht. Oft sagen die Leute, Mensch, bist du erleichtert? Der muss seit Mai keine Chemo mehr nehmen. Und nein, ich bin nicht, also klar ist es schön, dass er die nicht mehr im Mund nehmen muss, aber die große Erleichterung ist ausgeblieben, weil ich war da zu tief drinne, um jetzt zu denken, alles ist gut, es ist nicht alles gut. Und dennoch kommt ein bisschen so auf die Tage an. Ich habe so meine Selbstsicherheit wieder gewonnen, das ist schön. Auch die Angst rückt so ein bisschen weiter in den Hintergrund. Und dennoch kann ich diese Kategorien, dieses hoffentlich regnet es im Sommer nicht so viel, hoffentlich regnet es im Sommer viel, weil die Bäume sterben hier. Also so das, wo sich alle immer so drüber aufregen, da kann ich immer noch müde lächeln und sagen, das ist nicht die Kategorie, in denen Gott denkt. Und wenn man durch Leid versteht oder so ein bisschen so einen Wink kriegt, in welche Richtung das geht und wie Gott sich das gedacht hat, dann ist das so befreiend. Und ich habe im allergrößten Leid mit einem Sohn irgendwann verlor er die Haare, dann hat er so ein Mondgesicht, also wirklich. Und der war so latent aggressiv. Zwischendurch konnte er sagen, Mama, da ist was in mir, ich weiß nicht, was das ist, mach, dass das aufhört. Also ich hab so gedacht, oh, ich würde es dir so gern nehmen und ich kann es nicht. Und obwohl mich das ohnmächtig gemacht hat, haben wir dann 10 Minuten später herzhaft aus vollem Herzen gelacht. Oder auch so, dass ich so Zufriedenheit bei Dingen gefunden habe, die ich eigentlich ätzend finde. So, also Hausfrau zu sein. Ich meine, ich wohne in Berlin, da ist man nicht Hausfrau. Oder da hat man immer irgendwas nebenbei oder ist wenigstens selbstständig und man ist feministisch. Und wo ich dachte, das ist mir so scheißegal. Ich schneide jetzt das Brot und die Wurst für meine Söhne. Und ja, wir essen Fleisch und es ist schön. So, also ich habe gemerkt, ich muss diesen menschlichen Kampf gar nicht mitkämpfen. Das muss ich gar nicht.
Wie geht's dir jetzt, wenn du mit anderen Menschen darüber redest? Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, das so zu erzählen. Du hast gerade von einer heftigen Situation erzählt oder in deinem Buch zitierst du auch im Moment so einen Tiefpunkt, wo du geschrieben hast, wenn mein Sohn sterben soll, also so ein Gebet an Gott. Wie kannst du jetzt mit Menschen reden, die was Ähnliches erleben wie du? Du hast vielleicht noch Kontakt zu anderen Eltern, deren Kinder auch auf der Onkologie sind. Kannst du da Hoffnung weitergeben, das, was du erlebt hast? Wenn ja, wie machst du das?
Ja, also ja, ohne dass ich jetzt sitze und meine ganzen Sätze aufsage. Also natürlich sage ich, lese mein Buch. Da steht das besser drin, als ich es jemals hier zusammenfassen könnte. Ich glaube, es ist die Art, wie wir leben. Also es ist gar nicht so, ich meine, kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie intensiv uns die Leute mitbekommen. Aber auch auf der Station, das merkt man schon. Man merkt, also man ist so sensibel für die Aura. Also es ist auch so, man muss sich diese kinderonkologischen Zimmer vorstellen. Das ist wirklich, es steht ein Elternbett an der linken Seite, dann kommt ein riesiges Kinderbett, daneben steht direkt ein Kinderbett, dann kommt wieder eine Elternliege. Und wenn sich einer bewegt in diesen Betten, dann ruckeln alle Betten, weil das so eng ist. Also man ist wirklich mit Dieter auf 37, den man noch nie gesehen hat, mit dem schläft man in einem Raum und atmet dieselbe stickige Luft und ständig piepsen irgendwelche Geräte und so. Es ist so unfassbar intim in einer Zeit, wo man ganz, ganz, ganz dünnhäutig und sensibel ist. Und man spürt diese Aura und man merkt auch, wie viel Wut in den Herzen der Eltern sind. Und ich schließe mich da nicht aus. Ich habe das auch ganz so gehabt. Und dennoch gibt es bei uns Gott. Und an dem Punkt, wo, also man wird auch so sauer auf Leute in der Umgebung und denkt so, wieso verstehen die das nicht und so. Und für uns war es wichtig zu merken, ich muss mich gar nicht so auf meine Mutter verlassen oder jetzt wütend sein, dass die mir nicht helfen kann. Die kann da gar nichts für. Oder ich habe auch ganz oft in der Zeit gehört, Kathi, ich würde dir so gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Ich habe das, also so, alle waren so hilflos um uns herum und das kann das Herz ganz doll zerquetschen. Aber in dem Moment, wo ich immer wieder gemerkt habe, ihr müsst uns auch gar nicht helfen, ist das nicht schön? Weil wir glauben an Gott, ihr begleitet uns, stellt uns Kuchen vor die Tür, umarmt mich mal, lasst mich in Ruhe, wenn ich nicht will. Aber ich muss ihn nicht heilen, ihr müsst ihn nicht heilen. Das bedeutet nicht, dass er, also es kann sein, dass hier nicht alles gut wird. Und trotzdem bleiben wir jetzt hier zusammen und das macht so viel aus. Und das ich glaube, das spürt man, beziehungsweise merken die Leute.
Also das, was du innerlich gebraucht hast, du hast das gerade so formuliert, ihr braucht mir gar nicht helfen. Das, was du innerlich, sagen wir mal, für deine Seele gebraucht hast, das hast du von Gott gekriegt in der Zeit.
Ja, genau. Und das war mir vorher gar nicht so klar. Also ich habe nicht am Anfang gedacht, super, ich bin Christ, Philly ist an Krebs erkrankt, aber ich habe ja Gott. Dann passt ja. Super, geht ja auch die Rechnung. Genau, das habe ich erst gemerkt, auch so in der Beziehung zu meinem Mann. Also das ist auf jeden Fall mein Fels in der Brandung und auch andersrum. Wir haben uns immer gut abgewechselt in Lebenskrisen und dann zu merken, wir stecken in dem Gleichen und wir sind sehr unterschiedlich damit umgegangen und wir haben zwischendurch es hat nichts mit fehlender Achtsamkeit oder Liebe zu tun, aber es war lange Zeit klar, jeder muss jetzt hier gerade für sich überleben. Und wenn wir zusammen rausgehen, Halleluja, das ist zum Glück passiert, aber das ist auch da habe ich einen Einblick gekriegt, was das in der Beziehung macht, wenn man so voller Angst ist und trotzdem handeln muss, trotzdem Alltag, trotzdem Streitereien um ein Playmobil-Männchen regeln muss. Und da auch zu wissen und auch den Partner zu entlasten und zu sagen, du musst mich gar nicht retten. Musst du gar nicht. Lass uns versuchen, dass wir im Alltag gut miteinander umgehen, aber wir müssen gerade nicht unsere Netze sein. Und ich glaube, das ist das, was den Unterschied ausmacht.
Du hast ja nach dem Ende der Intensivtherapie ein Wort auf den Arm tätowieren lassen. Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber das heißt Eucharisteo. Dankbarkeit. Da ist es. Jetzt sehe ich es.
Warum? Am Handgelenk.
Das ist ja krass. Warum?
Genau. Das ist quasi auch, wir bleiben dieselben. Das war eine spontane Aktion. Das war, nachdem ich das Buch von Anne Voskamp gelesen habe und dieses Dankestagebuch. Also inzwischen sind es auch über 1800 Dankeseinträge, die ich gemacht habe. Also ich bin richtig gut geschult, was das angeht. Also ich kann ziemlich, also es ist wirklich auch eine Übungssache, im Leid was Gutes zu erkennen. Und das hat mich so bewegt und das ist aus einer totalen Laune heraus entstanden, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich kann aus dem Krebsalltag nicht gänzlich entfliehen, aber ich kann mit meiner besten Freundin mich in die U-Bahn setzen, zu ihrer alten WG fahren. Da ist ein Typ, der macht das hobbymäßig, der tätowiert in Berliner Clubs, in dem man so Hände durch einen schwarzen Karton steckt und dann weiß man nicht, was rauskommt. Oh, quasi. Und darf dann irgendwie im Vollrausch.
Aber du hast schon gesagt, dass du das haben willst.
Ich war wieder im Vollrausch, genau, und ich wusste auch, wohin und was ich haben wollte, aber das war tatsächlich, der hat dann sein Besteck so ausgepackt und ich hatte in dem Moment das Gefühl, oh, das bin wieder ein bisschen ich. Das ist nicht die Mutter, die nur auf der Krebsstationen rumtigert, oder die Medizinerin, die ich auf einmal sein muss, sondern das ist Kathi. Ich fahre jetzt einfach hier los, wir holen uns eine Pizza auf die Faust, ein Bier auf die Faust und lasse mich jetzt tätowieren. Und ich habe es keine Sekunde bereut. Das ist jetzt 2 Jahre her. Im Gegenteil, ich streichel da so rüber und denke, Eucharisteo, das will ich nicht vergessen, dankbar zu sein, auch für all das Schlechte, was kommt.
Du hast viel geschrieben, du hast ein Buch geschrieben über die Zeit, war auch ein bisschen Therapie für dich. Für wen hast du das geschrieben? Für dich? Für andere? Was ist deine Botschaft?
Ja, also ich habe mich auch da nicht hingesetzt, ähnlich wie wir bleiben dieselben, und habe gedacht, jetzt muss ich das festhalten, sondern das ist aus der Not entstanden, kurz bevor ich gemerkt habe, ich habe hier nichts in der Hand. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so viele Gedanken im Kopf. Also ich saß manchmal im Auto, um mich zu entladen, habe einfach nur geschrien. Also wenn ich irgendwo mal Brot gekauft habe, ich war halt immer mit Filias zusammen, immer. Ich war seine Freundin, seine Mutter, seine Lehrerin, seine Kindergarten. Also ich habe so viele Rollen besetzt, das hat mich verrückt gemacht. Und ich habe das rausgebrüllt und habe auch geschrien, habe gesagt, Gedanken, ey, haut ab aus meinem Kopf. Und ich habe gemerkt, ich muss das irgendwo hinschreiben. Und das habe ich dann getan und habe das über Instagram veröffentlicht, immer so kleine Texte, und habe gemerkt, wow, voll die Resonanz irgendwie, heftig. Also immer so, dass vieles natürlich nicht bloßgestellt wird, beziehungsweise nie 1:1, aber doch schon so meine Gedanken. Und ich habe gemerkt, es tut so gut. Und das habe ich einfach weiterhin gemacht. Ich habe ganz viel in meinen Computer getippt und ganz viel, immer wenn es so hochgekocht ist und wieder, also es gab so viele dramatische Ausnahmezustände, ich kann sie nicht mehr zählen. Und die zusammenzupacken, und vor allen Dingen hat das mich geordnet. Es hat mich geordnet, hat meine Gefühle geordnet. Dass daraus ein Buch geworden ist, das ist einfach so entstanden. Und ich wünsche mir, dafür habe ich es nicht geschrieben, aber ich wünsche mir, dass ich quasi, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ich sage es trotzdem, dass ich in gewisser Weise ein Bonhoeffer sein kann. Natürlich nicht so, ich vergleiche mich jetzt nicht, ne? Also, aber
ich glaube, dass Bonhoeffer das damals auch nicht geschrieben hat, um dir damit was mitzugeben.
Mit Sicherheit nicht. Und dennoch hat mich das echt, also im Zusammenhang mit dem Glauben, mit der ganz tiefen Liebe zu Gott, beziehungsweise zu wissen, der hat mich so gerne, hat mir das so geholfen. Und ich wünsche mir, dass dieses Buch Menschen in die Hand nehmen. Die müssen sich nicht in dem genau gleichen Ausnahmezustand, es ist egal, aber dass sie das so nehmen und meine Ehrlichkeit spüren und meine Sehnsucht spüren und auch davon irgendwas greifen können für ihren Alltag, für das gar nichts Großes. Und wenn es so für den nächsten Moment ist, manchmal habe ich Abschnitte von Bonhoeffer oder von Anne Voskamp gelesen und habe gemerkt, das reicht für die nächsten 15 Minuten.
Okay.
So, und das würde ich gerne, damit auslösen, dass jemand die nächsten 15 Minuten in einem Leben übersteht, was gar nicht anstrengend ist.
Manchmal ist das schon mehr, als man hoffen kann. Danke für das Gespräch. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Offenheit. Und ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen für alles, was noch kommt. Und dass du für viele Menschen ein wichtiger Gesprächspartner bist.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
Klar. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch, habe ich schon gesagt, Gottes Segen für die Zukunft. Hier Katharina Weck war heute mein Gast im Studio. Sie hat ein Buch über die Krebserkrankung ihres Sohnes geschrieben, das heißt Der Chemoritter am Küchentisch, das Jahr, in dem unsere Familie Krebs bekam. Infos zu dem Buch und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite erfplus.de. Ihnen alles Gute, viel Segen, Ihr Stefan Loss.
Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.